Machen ist wie wollen, nur viel krasser.
Happy Sunday, liebes Team. Ich schreibe euch das Intro hier heute live aus Ingolstadt, wo gleich der Supercup der Damen stattfindet. Bayern gegen Wolfsburg und wir haben unsere nächste Live-Folge in Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband aufgenommen. Wir haben mit der mächtigsten Frau im Funktionärwesen im deutschen Fußball gesprochen. Wir lernen sie kennen, blicken auf ihre 30 Jahre beim DFB zurück. Das finde ich immer noch crazy. Sie sagt uns, wie sie in schwierigen Situationen zu ihrer eigenen Stärke findet, ihren Take zu Frauenquoten, ob sie die erste DFB-Präsidentin wird und was die Tennisspielerin unserer Zeit mit dem Ganzen zu tun hat. Das gibt's alles heute in unserer Folge. Ein fettes Shoutout an den BFV und unseren Cutter Andy, der eine Nachtschicht für uns eingelegt hat. Und jetzt macht euch bereit für DFB-Vizepräsidentin Heike Ulrich.
Das ist ein tolles Motto. Seit wie lange oder seit welcher Zeit begleitet dich das? Wo hat dich das vielleicht auch mal genau ins Machen gebracht?
Also ich habe den Spruch so seit 3-4 Jahren. Interessanterweise auch gemeinsam mit meinem Mann haben wir den mal kreiert oder er hat ihn sogar mal auch gebracht. Da meine ich, da hast du recht, weil wir beide eher Macher sind und gar nicht immer lange theoretische Diskussionen führen wollen. Die brauchst du natürlich. Du musst irgendwo aufgrund von Zahlen, Daten, Basis, Wissen Dinge erstmal anstupsen, aber das Spannendste ist eigentlich dann wirklich ins Machen zu kommen und nicht immer nur ins Wollen. Was wir wollen, ist immer ganz leicht ausgesprochen, aber dann von dem Wollen, von einer theoretischen Strategie in das wirkliche Machen zu kommen, das ist das Spannende und dann ist aber auch das Coole, das Schöne, wenn du das wirklich dann erlebst, dass etwas umgesetzt wird. Und deshalb fand ich das jetzt seit einigen Jahren so einen schönen Leitspruch für mich.
Toller Leitspruch, der ja hoffentlich auch einige von euch vielleicht direkt anspricht. Ganz oft bleiben Ideen aber Ideen. Ganz oft bleiben die Konzepte im, weiß ich nicht, Google-Ordner oder wo auch immer und werden nicht Realität. Genau weil nur gewollt wird und nicht ins Machen gegangen wird. Was ist da vielleicht ein Tipp für dich oder was ist deine persönliche Erfahrung, wie du ins Rollen kommst, wie du die theoretischen Ideen ins echte Leben bringst?
Na, das ist etwas, was sich vielleicht jetzt im Laufe des Podcasts auch noch ergibt, wenn ihr mich kennenlernt, wie meine Vita ist. Ich habe jetzt 30 Jahre in einem Verband gearbeitet, der DFB heißt. Und bei euch kommen jetzt wahrscheinlich so Gedankenbilder auf, boah, krass, nur Männer, passiert nichts, kommen nicht aufs Feld. Also da gibt es wenig, ist viel wollen, wenig machen. Das ist wahrscheinlich der Gedanken, die sich jetzt bei vielen bilden, die erstmal den DFB nicht von außen kennen. Ich habe den DFB aber komplett anders erlebt, weil ich selber den DFB mitgestalten konnte für das Thema Frauen- und Mädchenfußball. Und da haben wir viel gemacht und da konnten wir auch sehr, sehr viel machen, weil wir unterm Radar geflogen sind, weil wir noch nicht so in den Medien begleitet wurden und nicht jeder Schritt, den wir gemacht haben, gleich vorwärts, rückwärts diskutiert wurde. Und deshalb haben wir da sehr viel machen können und auch konnten Vorreiter sein im Frauenbereich im Vergleich zu dem, wie unser Männerfußball schon seit viel, viel mehr Jahren einfach im Fokus ist, diskutiert wird, begleitet wird von so unterschiedlichen Meinungen. Und deshalb kann ich den DFB ganz anders erleben, als ganz viele ihn im Kopf für sich jetzt erstmal wahrscheinlich so gedanklich aufbauen.
Ich bin total gespannt, was du uns da gleich erzählst. Vielleicht könntest du oder gönnst du mir das noch einmal, einen Schritt zurückzugehen. Mir ist es nämlich ganz wichtig, dass unsere ZuhörerInnen wirklich haptische Tipps oder wirklich greifbare Dinge mitnehmen können. Ganz oft bleibt eben der Blocker, bevor man etwas in die Realität umsetzt, bei, ja, aber das klappt ja eh nicht. Oder, oh, ich habe kein Geld. Oder ich habe das Netzwerk nicht. Oder dann lachen mich die Leute aus. Was ist dein Tipp, um genau über diese erste Hürde zu kommen, um welche Idee auch immer ins Rollen zu bringen?
Ja, erstmal, bei mir ging es auch sehr viel um Weiterentwicklung Frauen- und Mädchenfußball. Dass ich mir sage, was ist denn mein Ziel? Also das ist so wie immer. Du musst erstmal ein Ziel definieren, wo will ich denn überhaupt hin? Und dann geht es aber genau darum, was brauche ich dann, um dahin zu kommen? Brauche ich vielleicht kleinere Schritte? Muss ich das ein bisschen sezieren? Brauche ich Menschen um mich herum? Brauche ich Mehrheiten? Also muss ich eher politisch denken? Brauche ich Kohle? Das heißt, brauche ich Menschen, die Lust haben, in das Thema mit zu investieren? Investieren kann Zeit sein, investieren kann tolle Dinge sein, die man selber kann. Du hast gerade erzählt, du hast Menschen, die um dich herum investieren, die dich begleiten. Das ist auch ein Investment.
Ja.
Sie geben Zeit, sie geben das Können, was sie haben. Und ja, diese Gruppen stelle ich mir zusammen, um Dinge umzusetzen oder Dinge zu verändern.
Und genau das hast du, wie du gerade schon gesagt hast, beim DFB 30 Jahre lang jetzt gemacht. Und bei Team Lisa gibt es, bevor wir zu den Kategorien später kommen, immer noch eine kleine Sektion, in der sich meine Team-Members, wie ich meine Gäste nenne, immer einmal selber vorstellen dürfen. Du bist ja aus dem Fußballbereich, deswegen sage ich es, wie die Ursprungsidee war, wie auf so einer FIFA-Karte. Was müssen wir über Heike Ulrich wissen?
Heike Ulrich ist eine schon immer fußballbegeisterte Frau, früher Mädchen. Ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf, wo es völlig selbstverständlich war, vor ja nicht 57 Jahren so alt bin, oder 56 Jahren so alt bin ich jetzt, aber dann doch eben 56 minus 5 Jahre, da habe ich mich angefangen zu kicken, einfach gemeinsam Sport zu treiben, noch auf der Straße. Wir Kinder sind gemeinsam Ketka gefahren, wir sind zusammen auf den Sportplatz gegangen, nicht nur auf den Sportplatz, wir haben auch außerhalb des Sportplatzes gekickt. Und bei uns wurde halt viel gekickt im Dorf. Und so kam die Begeisterung. Ich habe keinen richtigen Verein. Ich werde immer gefragt, was ist denn dein Lieblingsverein? Das hört sich bescheuert an. Es ist in der Tat so, dass seit ich beim DFB bin, ich ziemlich neutral bin. Also das ist, das hat mir jetzt keiner aufoktroyiert, dass ich so sein muss. Aber es war in der Tat so, dass ich seit dem DFB dann relativ neutral bin. Aber groß geworden bin ich in Niedersachsen, wie man vielleicht hört. Ich bin relativ dialektfrei. Und deshalb stand ich dort bei der Eintracht im Stadion. In dem Fall aber nicht Eintracht Frankfurt, sondern Eintracht Braunschweig. Und da hatte ich meine ersten männlichen Idole. Mhm. Ich wusste, da gibt's eine Heidi Mohr, die kickt total gut. Das waren so meine Zeiten. Dann kam irgendwann eine Silf und eine Doris, die da oben in der Nähe ja dann in Wolfsburg groß geworden ist. Und irgendwann hörte ich dann den Namen Birgit Prinz. Aber das war es auch, was ich wirklich mit Frauenfußball damals am Hut hatte, weil für mich war ja normal, das war das Krasse, für mich war normal, dass Mädchen und Jungs gemeinsam Fußball spielen als Kind, weil ich es selber so erleben durfte. Auch wenn wir nur am Anfang zwei Mädchen waren und zum Schluss dann ein Mädchen, nämlich ich, die gespielt habe. Ich kann ja, soll ich gleich loslegen, was dann passiert ist?
Warte noch kurz, okay. Da steigen wir gleich ein, weil also du hast jetzt uns so ein bisschen den Start gegeben. Wir wissen jetzt, wie du, Heike, ja in diesen ganzen Sportkosmos gekommen bist. Aber die Aufgabe war ja FIFA-Karte.
So.
Was müssen wir noch über dich wissen? Und dazu gehört ja bestimmt auch noch was aus deinem Erwachsenenleben. Was bist du für ein Typ?
Genau.
Wofür stehst du? Was interessiert dich?
Also Heike Ulrich, 56 Jahre, keine Kinder, sehr glücklich verheiratet. Ich liebe die Berge, ich liebe den Sport. Ich liebe mit Menschen gemeinsam Dinge zu erleben und Dinge zu gestalten. Mhm. Und auf den Fußball bezogen, auf dem Feld und neben dem Feld. Und ich liebe es, die Welt zu entdecken, weil das Bereicherndste, was es eigentlich gibt, ist andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen, ihnen zuzuhören und auch zu akzeptieren, dass eine Welt manchmal ganz anders gesehen wird, als man sie selber sieht.
Bist du eine große Travelerin, höre ich daraus?
Ja, also früher schon privat bin ich sehr gerne auch mit Rucksack schon losgezogen, habe auch so meine typischen 6 Wochen Neuseeland hinter mir. Und durch den Beruf habe ich so viele Menschen kennenlernen dürfen, so viele Kulturen kennenlernen dürfen in den 30 Jahren. Das hat mich total beeindruckt.
Prägt einen auch, wie man die Welt sieht, wie man Entscheidungen trifft,
ja,
wie man
absolut.
Gruppen erlebt.
Ja, absolut. Für mich ist Teamsport absolut Nummer eins. Also Fußball wirkt auch deshalb auf mich so, weil es ein Teamsport ist, mhm. weil es auch wirklich in meinen Augen ich nur als Gruppe, nicht nur, aber ich als Gruppe immer, nicht immer, kann ich auch noch nachher mehr zu sagen, wenn die Gruppe richtig zusammengesetzt ist, so viel mehr erreichen kann als alleine. Aber die Gruppe muss ineinander passen, zueinander passen. Ansonsten kann das auch toxisch wirken und werden.
Und ich habe dich ja gerade sozusagen noch mal eingefangen und noch mal zurück zur FIFA-Karte geholt. Aber grundsätzlich ist es gar nicht so eindeutig oder so klar, dass du am Ende beim DFB gelandet bist und nicht beim DVV. weil im guten SV WBR Wartchenstedt, genau, wo du angefangen hast zu spielen, gab es irgendwann keinen Fußball mehr und du hast Volleyball angefangen.
Genau, also es gab noch Fußball, aber ich wurde gedisst. Und das war dann genau dieser Moment, wo ich gesagt habe, was machen die denn mit mir? Ich habe selbstverständlich mit den Jungs zusammen gekickt, bis ich 13 war. Mhm. Ich war Captain, ich war nicht die Schlechteste. Es war völlig natürlich, diese Gemeinschaft zusammen. Wir waren jetzt nicht die Besten, aber es hat halt Spaß gemacht und wir haben uns gemeinsam besser gemacht. Und mit 13 musste ich aufhören, Fußball zu spielen, in gemischten Mannschaften zu spielen. Und ich habe gerade gesagt, ich bin in einem Dorf groß geworden. Die nächste Mannschaft war 60 Kilometer entfernt. Und da hat meine Mama gesagt, das ist zu weit, das schaffe ich nicht, dich da jetzt jedes Mal dann regelmäßig hinzufahren. Ich war eigentlich talentiert. Mhm. Wer weiß, was aus mir auf dem Feld geworden wäre. Aber so musste ich mit 13 aufhören, aktiv Fußball zu spielen. Ich habe dann in der Unimannschaft wieder angefangen, ein bisschen deutsche Meisterschaften so rumzukicken. Also deshalb so schlecht scheine ich nicht gewesen zu sein. Und bin dann einfach zum Volleyballverein gegangen, der in der Nähe war. Und das hat mir genauso viel Spaß gemacht, weil es wieder eine Gemeinschaft war. Da aber ganz spannend, dann auch wieder so ein Vergleich mit Fußball. Bei den Volleyballern machst du alles zusammen. Da trainieren die Frauen neben den Männern. Mhm. Es gibt zig Mixturniere. Man wächst quasi gemeinsam auf. Die Jungsmannschaft mit der Mädchenmannschaft, die Männermannschaft mit der Frauenmannschaft, weil es ein kleineres Feld ist, weil ich draußen Beachvolleyball zusammenspiele. Fußball hast du halt häufig dann schon frühzeitig dann eine bewusste Trennung, mhm, weil wir einfach in der einen Mannschaft die eine Spielzeit haben und nicht parallel 15 andere Mannschaften noch dort trainieren. Also das ist auch, fiel mir dann gleich auf, dass ich gesagt habe, hier ist ja alles selbstverständlich gemischter und zwar eigentlich durch die ganze Vita hindurch im Volleyball.
Und wahrscheinlich auch dann später im Berufsleben, weil ich schätze, dass ja vor allem viele Herren bis heute auch dein Arbeitsumfeld bestimmen. Bevor wir aber da ganz hinkommen, ist mir noch interessanterweise bei der Recherche aufgefallen, dass du überhaupt nicht straight dann auch deine Karriere in den Sport eingeschlagen hast, sondern du hast erstmal eine Banklehre gemacht.
Genau, Mama hat gesagt, mach doch mal eine Banklehre, Kind. Und wenn Mama das sagt, nein, ich erzähle es jetzt ein bisschen lustig. Aber es war in der Tat so, dass ich überlegt habe, was will ich denn? Ich bin mit 5 eingeschult worden, hatte mit 18 mein Abi in der Tasche und habe dann schon gesagt, ach ja, mal Banklehre ist wirklich was Cooles. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Es war aber trotzdem so, dass ich dann wieder da in Fördervereinen und Gruppen war und man hatte mir auch ein Jobangebot gemacht und ich dann aber gesagt habe, nee, das ist es noch nicht. Ich wollte jetzt nicht mit 20 wissen, dass ich mit 30 10 Jahre Bank hinter mir habe oder dann 12 Jahre und habe gesagt, ich will noch mal was anderes und habe dann von dem Studium in Bayreuth gehört, dass es Sportökonomie dort gibt und das war genau das, was mich interessiert, nämlich Sport, Wirtschaft, Recht, Sprachen, Menschen und das war cool. Also ich habe ein relativ durchschnittliches Abi gemacht, aber ich habe einen ziemlich geilen Abschluss hingelegt bei dem Sportstudium, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und das ist so wichtig.
Ja, cool.
Ja, und das war genau dann der richtige Einstieg, dort mit ganz vielen jungen Menschen zusammen zu sein, die genau das lieben, was ich geliebt habe, nämlich Sport mit Wirtschaft zu kombinieren, Dinge zu organisieren, also die Dinge, die mir auch leicht fallen, die mir zufallen, die ich als Bereicherung für mich selber gesehen habe, habe ich da sogar noch mal eine Ausbildung dann ja mitnehmen können. Und insofern war das dann wirklich Topf und Deckel, die sich getroffen haben.
Und ein wenig später war es dann 1996.
Eine lustige Geschichte. Ich wurde abgeworben quasi. Ich war mitten in meiner Doktorarbeit in Bayreuth. Wir haben ja Zeit, ne? Dann erzähle ich die Geschichte noch. Also freitags nachmittags, eigentlich auf dem Weg dann freitags immer ab in die Berge zum Skilehrern. Das war dann so meine Variante, wie ich noch Geld verdient habe, war Trainerin, Volleyballtrainerin, in dem Fall Skilehrerin und Rückenschulkurse habe ich gegeben, war in meiner Doktorarbeit. Und dann rief mein damaliger Chef bei dieser Uni an und einen Kollegen rief er an. Ich war noch im Büro, werde ich nie vergessen. Dann kam der Kollege zu mir und sagte, Heike, der DFB hat gerade angerufen, die suchen genau dich. So, was erzählst du denn? Ich mache hier gerade meine Doktorarbeit. Doch, das war genau der richtige Anruf. Die suchen eine Teammanagerin für die Frauennationalmannschaft, bauen noch andere U-Mannschaften jetzt drumherum auf. Der Kollege hat das aufgezählt, du bist genau die Richtige dafür, ruf den bitte an. Und ich so, boah, keine Zeit, ich muss jetzt schnell hier noch fertig. Okay, ich habe ihn angerufen. ich habe einen anderen Freund meine Bewerbung schreiben lassen, weil auch damals war es schon so, du brauchtest halt einen bestimmten Spiegel.
Gefällt mir.
Genau, ich schnell noch zum Friseur, Haare schön gemacht, Bilder gemacht, abgeschickt, damals noch mit der Post, da gab es noch nicht so viel E-Mail. Montags war die Post da, montags kam der Anruf zurück, ja, ihre Bewerbungsmappe ist angekommen, können Sie bitte Mittwoch kommen zum Bewerbungsgespräch. Ich sage, muss das Mittwoch sein, da ist Deutsche Meisterschaft im Volleyball, ich habe Unimannschaft gespielt. Ja. Wollen Sie jetzt Deutsche Meisterschaften Volleyball spielen oder wollen Sie einen Job beim DFB, Frau Ulrich? Erste klare Frage. Okay, ich komme. So, mittwochs also da das Gespräch gehabt. Ja, dann war das ein spannendes Gespräch. Also man hat sich 2 Stunden Zeit genommen, mit mir zu sprechen, mich kennenzulernen. Ich habe Fragen stellen können, da wusste ich schon, wer sich 2 Stunden Zeit nimmt, der ist wirklich auch interessiert daran, dass das passen könnte. Und ich wollte dann auch. Mhm. Und in der Tat, am Donnerstag früh um 8 Uhr klingelte wieder das Telefon, Studentin, geschlafen, geweckt. Ja, und dann hatte ich einen Job und plötzlich habe ich gesagt, okay, den musst du jetzt auch annehmen eigentlich. Also eigentlich wollte ich Doktorarbeit fertig machen. Der Doktorarbeit, kann ich aber auch sagen, war nicht, um hinterher wissenschaftlich zu arbeiten, sondern weil es mir unheimlich Spaß gemacht hat, in der Erwachsenenbildung, also Studenten auszubilden. Das war mein Ziel. Ich wollte eigentlich mit jungen Menschen sie besser machen, sie weiterentwickeln. Und dann gesagt, gut, das mache ich dann gerne jetzt mal mit der Frauennationalmannschaft. Und dann bin ich 1,5 Wochen später aus Bayreuth nach Frankfurt gezogen und habe angefangen, die Frauennationalmannschaft zu koordinieren. Ja, und da gab es auch sehr viele lustige Begebenheiten in der Zeit.
Ich wünschte, du könntest uns wirklich alles erzählen, was du in 30 Jahren beim DFB mitgenommen hast. So lange haben wir dann aber am Ende doch nicht Zeit. Deswegen würde ich vielleicht dich gerne hier nochmal einsammeln. Und also, ich bin ein bisschen jünger als du. Ich glaube, hier sind nochmal einige, die nochmal deutlich jünger sind. Heutzutage kann sich ja kein Mensch mehr vorstellen, 30 Jahre beim selben Arbeitgeber zu sein.
Ja.
Wie ist es?
Ich habe den Dienstausweis Nummer 86 gehabt. Also wir waren damals irgendwie wirklich noch unter 100 Leuten. Natürlich kannten wir uns alle. Ich bin ja jetzt Vizepräsidentin, war bis letztes Jahr im November Generalsekretärin. Das ist sowas wie der CEO für den Laden. Genau. Und da waren wir 740 Festangestellte. Also hat sich nochmal deutlich entwickelt in der Zeit. Wie war die Frage?
Ja, also im Grunde so 30 Jahre.
30 Jahre.
Ehe.
Also,
wie funktioniert
man das? Man geht in den Laden, das weiß ich noch, das war so ein Spruch, wer beim DFB anfängt, erstmal ist das eine volle Ehre, war für mich 30 Jahre eine Ehre, ist für mich heute noch eine Ehre, Teil des Ganzen zu sein. Ich lebe das Ganze. Meine Mutter hat früher immer häufig gesagt, du bist ja mehr verheiratet mit dem DFB als irgendwie mit irgendjemandem anderen.
She wasn't wrong.
Ja, richtig. Aber es hat mir auch so viel gegeben, weil ich so viel gestalten durfte, weil ich so viel entwickeln durfte mit den Frauen, um die ich mich kümmern durfte. Und das war eben auch der Anker, den ich immer hatte. Es war aber auch so, dass ich angefangen habe, ich habe gerade gesagt, ich habe meine Bewerbung per Post abgeschickt. Ich habe die ersten 3-4 Jahre Länderspiele organisiert, nämlich mal USA. Da wurde ein Fax mit 5 Seiten drüber geschickt. Da wurden Essenspläne an das Hotel geschickt, Nudeln mit Pasta, Pasta mit Nudeln, ein bisschen Lachs dazu, mit dem Salat darum. Also wirklich
nicht nur Pasta mit Nudeln.
Genau, aber also so basic. Und dann kamst du da an und hast gehofft, dass da ein Bus stand und irgendwer, der gesagt hat, ja, sind Sie die Frauennationalmannschaft. Und meistens ging es gut. Aber halt komplett anders noch organisiert. Ich hatte noch nicht mein Handy im ersten Jahr. Ich glaube, das habe ich dann im zweiten Jahr bekommen. Also, dass man überhaupt mal mobil auf dem Feld stand und sagt, oh, wir müssen mal kurz was organisieren. Wir waren nicht in der Lage, aus dem Feld heraus Dinge schnell mal umzumodellieren, geschweige denn so zu kommunizieren, wie wir heute kommunizieren, auch innerhalb der Gruppe der Frauennationalmannschaft über verschiedenste App-Gruppen. Und ja, das ist schon, hat sich extrem verändert.
Ja, und du hast dich ja auch unglaublich, wenn ich das so sagen darf, das soll nicht despektierlich klingen, aber wahnsinnig weiterentwickelt, offensichtlich in 30 Jahren. Du bist so viele Stationen da durchlaufen und ich habe einen Artikel gefunden, in dem stand, als es dann losging sozusagen mit den größeren Rollen, mit den großen Rollen, die du dann bekleidest oder bekleidet hast, das Präsidium hat mich vorgeschlagen und es fühlt sich genau jetzt nach dem richtigen Zeitpunkt an. Ich traue es mir zu und es wird mir zugetraut. Fand ich spannend. Erzähl uns doch mal, wie sich das angefühlt hat für dich, eben von der Nationalmannschafts- Organisatorin zur Führungsposition aufzusteigen und eben auch so dieses Backing aus dem eigenen Verband, aus den eigenen Reihen zu kriegen?
Naja, die ersten, was waren es denn, fast 20 Jahre waren ja wirklich reines Frauen- und Mädchenfußballthema. Also wir haben aus dem relativ wenigen haben wir Strukturen aufgebaut. Es gab noch keine Ausschüsse, es gab keine Kommission, es gab noch keine zweite Frauenbundesliga. Es gab noch nicht mal eine Bundesliga, so wie wir sie heute kennen. Genau, also es gab auch damals noch Endspiele dann und Länderpokale waren Sichtungsturniere. Also ganz viele Dinge, die es noch nicht gab, aber deshalb konnten wir so viel auch einführen und umsetzen. Es gab noch kein Mädchenfußballprogramm. Kann ich gleich auch noch eine lustige Geschichte zu Julia Simic erzählen. Ihr habt gerade das Plakat schon gesehen.
Ja.
So, das heißt, wir konnten so viel entwickeln.
Da waren sie 12.
Nee, 15. 15 war sie da. Das war sie, U15. Und da habe ich gesagt... Ja, stimmt, du warst zu früh da drin. Das war, aber du hast schon U15 gespielt. Und da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Nationalspielerin auf das Plakat. Und Geschichte erzähle ich nachher. Naja, also... das meine ich aber, dieses einfach machen und einfach entwickeln, das hat mir unheimlich viel gegeben. Es fühlte sich aber immer sicher und richtig an, weil es war ja mein Metier, Frauen- und Mädchenfußball. Und dann hat mich 2017 der damalige Generalsekretär Friedrich Kurzus gefragt, möchtest du meine Stellvertreterin werden? Und dann gesagt, nee.
Tatsächlich?
Ich will Frauen- und Mädchenfußball weiterentwickeln, weil das kann ich ja, das ist cool. Und dann hat er gesagt, Heike, du kennst den Laden, du kannst das, überleg dir das bitte, ich würde mich freuen, weil ich vertraue dir auch.
Er hat gesagt, jetzt ist vorbei mit Comfort Zone.
Genau, so, und hat mich mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgenommen. Dann habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht, habe gesagt, okay, ich mache das. Und dann ist er verunglückt und also ist wiedergekommen, aber war dann mal auch 3 Monate draußen. Und dann hieß es plötzlich von heute auf morgen, du übernimmst den Laden jetzt. Und das in einer Phase, wo es nicht unbedingt gute Stimmung war in der Führungsetage, weil wir in der Tat ein Thema hatten, was mir unheimlich viel Kraft gibt und für mich ganz wichtig ist, Vertrauen. So, und das heißt, ich habe dann plötzlich den DFB in der Hauptamtlichkeit übernommen in einer Phase, wo sich nicht unbedingt alle Menschen, die da in der ersten Reihe waren, vertraut haben. Und das war eine extreme Herausforderung, wo ich aber auch gemerkt habe, doch, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich so führe, wie ich führe, habe ich einen Zugang zu diesen Menschen. Und das hat mir unheimlich geholfen, da erstmal das für mich selber zu copen, das durchzustehen, weil es kostet brutal Energie, es zieht brutal viel Energie und ich mag es überhaupt nicht, wenn man mir Energie zieht für unsinnige Sachen. Ich versuche immer meine Energie in Dinge reinzustecken, wo ich das Gefühl habe, ja, das passt da, das ist es jetzt wert, sich hier zu engagieren und da kommt was bei raus. Und das war echt hart, aber ich habe trotzdem gemerkt über das Thema Vertrauen und mir hat man vertraut in dem, was ich sage, wie ich sage, habe ich da mich durchgearbeitet, würde ich sagen, noch nicht mal durchgewurschtelt, sondern durchgearbeitet und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder Ziele erreichen, meine Herren in dem Fall, waren es wirklich die Herren, lass uns mal einmal sortieren und worum geht's denn jetzt eigentlich? Also ich war häufig diejenige, die wirklich so ein bisschen wieder auf die Sache zurückgeführt hat und mal weniger Emotionen reingebracht hat. War spannend, aber es war in der Tat so dieser Schritt vom raus aus dem Frauenfußball auch rein in ganz andere Themenbereiche. Also ich habe eine Zeit lang dann ab 2018 die Bereiche Schiedsrichterei, Sicherheit, den gesamten Amateurfußball geleitet und den Spielbetrieb. Also auch eine Drittliga-Manager-Tagung, da geht's schon ab, kann ich euch sagen. Und die Jungs, die versuchen die schon rauszufordern. Werde ich auch nie vergessen. Andreas Rettig, heute mein Kollege, hat mir damals dann auch, der war für Fortuna Köln genau drin, in der dritten Liga damals, und hat dann auch erstmal so bissige Fragen gestellt. Das heißt, man wird dann auch herausgefordert. Und da habe ich ja gemerkt, ich kann ja antworten. Ich kann das inhaltlich, weil ich im Frauenfußball so viel gelernt habe über diesen Laden. Da habe ich gemerkt, ich kann ja gar nicht nur Frauenfußball, ich kann Fußball. Ich weiß, wie das Metier geht und war mir immer sicherer in dem, was ich mache. Und ich habe überzeugt über Inhalt und ich habe überzeugt über mit dem Menschen sprechen, der mir da gegenüber ist. Manchmal musst du sie sezieren, die Gruppen. Also gar nicht dann, wo du weißt, na, die können nicht miteinander, dann nimm sie dir lieber einzeln vor und red mit ihnen einzeln über die Sache. Aber immer wieder Dinge zu versachlichen, zurückzukommen auf das Thema, hilft unheimlich dann auch wirklich mit Menschen einen Schritt voranzukommen.
Würdest du dann sagen, in dieser herausfordernden und ja sehr verantwortungsvollen Zeit hast du nicht richtig Druck gespürt, sondern hast dich immer auf deine Skills einfach zurückfallen lassen?
Ich hatte 2, 3 Phasen, wo ich Druck verspürt habe. Das habe ich daran gemerkt, dass ich nicht mehr gut geschlafen habe. Das waren für mich dann immer Warnsignale. Wenn ich Dinge mit nicht nur, also normalerweise ist bei mir, ich kann zu Hause dann wirklich abschalten, was ganz anderes machen, über Sport komplett abschalten, genau. Da hatte ich so 2, 3 Phasen, wo ich gemerkt habe, ich schlafe nicht mehr gut, das ist nicht gut für mich. Das wird ja dieses Thema, ich will mir nicht meine Energie ziehen lassen für Dinge, die irgendwie mir jetzt von außen aufoktroyiert werden. Und natürlich ist es so, dass je mehr mir von außen aufgeladen wird, was ich nicht beeinflussen kann, desto mehr fühlt man sich belastet. Mir geht's zumindest so. Und dann muss ich selber wieder in eine Rolle kommen, mich selber wieder in eine Rolle bringen, wo ich sage, so jetzt kann ich es wieder selber beeinflussen. Also ich hatte das.
Wie machst du das?
Indem ich mir wieder sage, wer hat mir jetzt, Hannelore Ratzeburg würde sagen, lass dir keine Affen auf die Schulter setzen. Mhm. Mir selber zu realisieren, habe ich mich jetzt in die Situation gebracht oder hat mich jemand anders in die Situation gebracht? Wenn ich feststelle, jemand anders hat mich in die Situation gebracht, weil ich für jemand anders irgendein Problem lösen soll, konfrontiere ich die Person damit und sage, du hast das Thema aufgebracht, wir kriegen was jetzt gemeinsam wieder hin. Ich helfe dir dabei, aber der Affe ist auf deiner Schulter, nicht auf meiner Schulter. Also dieses Wegnehmen von sich selbst, Wegnehmen des Themas, ich muss hier die Welt retten und es zur Not wieder in kleinere Scheibchen sezieren, die man selber wieder für sich greifen kann, die man wieder beeinflussen kann, also wieder in die Fahrerrolle kommen. Das ist so eine Taktik, mit Problemen umzugehen, wo ich merke, das belastet mich, ich bin hier nicht mehr selber am Fahrersitz.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zu der Drittliga-Versammlung gehen und Andreas Rettig, der dir ein bisschen von der Seite ein paar bissige Kommentare und Seitenhiebe zuschießen möchte. Ich habe nämlich noch ein spannendes Zitat von dir gefunden. Da steht, ich habe mich nie als Quotenfrau wahrgenommen. Warum und was hältst du von Quoten?
Genau, also das ist ganz spannend, dass ich mich wirklich nie als Quotenfrau wahrgenommen habe, obwohl ich häufig die einzige Frau in einem Raum war mit 70 Männern.
Ich habe damals
gar nicht gemerkt. Weil ich, glaube ich, auch als Mädchen dann bei den Jungs gekickt habe, weil ich trotzdem der Captain war, das war für mich normal. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da ich jetzt das einzige Mädchen bin. Ich war ein akzeptierter Teil dieser Gruppe. Und ehrlich gesagt, mir ging es so, auch wenn ich mit 70 Männern in diesem Raum war. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man mich als Person zweiter Garde oder sonst irgendwie gesehen hat, mich als Mäuschen gesehen hat oder sonst irgendwie, sondern ich wurde angesprochen als jemand, der etwas zu sagen hat oder etwas nicht zu sagen hat zum Thema Fußball. Mhm. Und es ging um Fußball und so wurde ich wahrgenommen, so hat man mich auch wahrgenommen. Und deshalb habe ich mich nie als Quotenfrau empfunden. Natürlich ist es so, wenn du hinterher in ein Präsidium kommst, wenn du hinterher erste Generalsekretärin wirst. Ich glaube, Bernd Neuendorf hätte auch den Mann genommen, der da saß, der genau das gemacht hätte, was ich gemacht hätte. Ich war jetzt einfach in der Situation, dass ich die stellvertretende Generalsekretärin war, dass ich den Laden kannte, dass er jetzt ein Kandidat war, der von außen kam und gesagt hat, ich brauche die Person. Und natürlich war es jetzt schön für den DFB zu erzählen, wow, jetzt haben wir die erste Frau, die das Ganze kann und auch macht. Ich unterstelle aber den DFB auf keinen Fall, dass sie es deshalb gemacht hat, weil ich eine Frau war und nicht deshalb einen Mann genommen hätte. Mhm. Also es war einfach, ich tat dem DFB auch, glaube ich, in der Zeit ganz gut, weil ich ihn ganz gut kannte. Und wir haben dann eine gute Mischung vorgenommen zwischen nochmal frischem Wind auch im Wahlamt, weil Bernd Neuendorf war so ein bisschen der Quereinsteiger. Er war einige Jahre vorher als Präsident im Mittelrhein schon unterwegs, aber war jetzt noch nicht lange wirklich auf den Führungsebenen des DFB unterwegs. Und ich war jetzt eher so nochmal diejenige, die diese Brücke dann gut schlagen konnte, nach vorne gerichtet zu sagen, wo kommen wir denn her, warum kommen wir aus bestimmten Situationen? Und das dann ja mit der Mischung im Hauptamt und Ehrenamt, neue Leute, Menschen, die eben die Vergangenheit kennen, das war eine gute Geschichte. Also auch da fühlte ich mich nicht als Quotenfrau. Wie stehe ich zur Quote? Mir ist natürlich bewusst, dass es viel, viel schneller geht, wenn ich eine Quote habe, Frauen in Position zu bringen. Ich sehe aber auch, wenn ich mir mal Aufsichtsratspositionen anschaue von großen Unternehmen, die Quote haben. Es ist leider so. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber wenn ich es beobachte, ich gucke dann mal, wie lange sind denn die Frauen in diesem Aufsichtsrat. Leider ist es so, dass die Frauen zwar reinkommen, aber auch fast die ersten wieder sind, die wieder rausgehen. Und was ich mir wünsche, ist eine Kontinuität, ist einen schönen Wissensaustausch zwischen Menschen, die viel Erfahrung haben und Menschen, die neu reinkommen, also Challengern. Und das ist, erstmal ist es mir egal, welche Kultur sie einbringen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, wie alt sie sind, sondern dass wir eine gute Mischung haben. Deshalb bin ich eigentlich erstmal gegen die Quote, auch wenn ich weiß, dass in bestimmten Bereichen es hilft, wenn wir sagen, es müssen zwei Frauen sein oder es müssen zwei Männer sein. Wir haben zum Beispiel auch ein Problem im Frauenausschuss, die Männerquote zu erfüllen. Das ist auch dann ein Thema. So, und ich bin für gemischte Gruppen, die sich vertrauen. Das ist für mich ein einfacher Nenner.
Und meinst du aber nicht, dass es so der Bundesliga in der Führungsriege im C-Level gut tun würde, wenn wir nicht nur Tatjana Hinni und Katrin Krüger hätten, sondern noch ein paar Ladies?
Ich sag ja, gemischte Truppen sind immer gut. Also und ich möchte es auch gar nicht, komme ich nachher noch drauf, wenn du mich fragst, welches Thema ist dir wichtig. Ich finde, wir reduzieren immer zu sehr auf Gender. Diversity ist so viel mehr. Diversity ist verschiedene kulturelle Aspekte mit einbringen. Diversity ist Religion, Alter, Erfahrung. Ja. Das ist so spannend, erfahrene mit nicht erfahrene Menschen zusammenzubringen. Also da bin ich jetzt auch ein gutes Beispiel. 30 Jahre im eigenen Saft. Ich lasse mich total gerne, heißt es heute immer, challengen. Von Menschen, die sagen, was für ein Schmarrn macht ihr da eigentlich? Also, dass ich einfach erstmal wieder anfange, über Dinge nachzudenken, die für mich selbstverständlich sind, dass die immer richtig sind. Sie einfach mal zu hinterfragen, sind die denn immer richtig oder sollten wir sie doch anders machen? Deshalb, wie gesagt, ich versuche immer Diversity nicht zu reduzieren auf Gender, sondern wirklich das Gesamtbild zu sehen und sagen, gemischte Gruppen, die sich vertrauen. Das Wort Vertrauen ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
Und da muss ich jetzt aber dran denken an mein Gespräch mit Katja Kraus, die auch im Podcast hier war. Die hat zwei Töchter und die hat mir gesagt, ja Lisa, ich will dich da noch ein bisschen challengen, ich lasse ihn euch vorhaken. Die hat gesagt, Lisa, meine Töchter, die sind Teenager, ich weiß nicht genau wie alt, die können sich vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden, jedoch nicht Vorstand in einem Bundesligaverein. Und das liegt ja auch daran, dass da einfach keine Frauen sind. Und deswegen... Meinst du nicht doch, dass ich dich noch auf die Quotenseite kriege? Weil sonst brauchen wir einfach noch weitere 300 Jahre, bis wir da irgendwie die gemischten Gruppen, die du dir ja auch wünschst, tatsächlich sehen.
Genau. Also ich glaube nicht, dass wir noch 300 Jahre brauchen. Die Töchter von Katja sind mega cool. Also das sind wirklich tolle Family. Die werden es echt. Das sind auch tolle Challenger, die mit offenen Augen in die Welt gehen. Ich glaube, dass die nächste Generation, jetzt gehe ich mal von mir aus, also ihr, viele von euch, ganz anders in diese Welt hineingehen. Hier und da noch ein bisschen Türöffner brauchen, aber ihr die richtigen Fragen stellt. Ihr die Welt auch selber schon viel mehr bereist habt, als als ich 20 war. Und deshalb mit dem richtigen Wissen auch geeignet seid, solche Positionen zukünftig auszufüllen. Ich glaube, dass wir natürlich, das ist mir dieses natürlich dahinkommen, viel mehr Frauen haben, die selbstbewusst dahingehen und sagen, das mache ich. Eine Kati Kiel ist super selbstbewusst, die ist klasse, die geht da durch und sagt, das kann ich, vernünftig ausgebildet und dann übernimmt sie auch Verantwortung. Das ist ein zweiter Punkt. Ich muss es genießen und es als richtig empfinden, Verantwortung zu übernehmen. Für mich war Verantwortung übernehmen immer selber gestalten können.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich sehe ganz, ganz viel mehr Frauen jetzt um mich herum, die das auch mit einer Leichtigkeit annehmen, die gestalten wollen, die Verantwortung gerne übernehmen und sich eben nicht dann in eine Rolle gedrückt fühlen, wo sie sich unsicher fühlen. Und jetzt meine ich nicht Reden halten vor großen Mengen. Das muss man üben. Das übt man, das ist Technik. Aber Lust darauf zu haben, das irgendwie mal zu können, diesen Mut, den muss man mitbringen. Und deshalb finde ich mal, sollte natürlich wachsen, muss gar nichts, es sollte natürlich wachsen, man sollte Spaß dran haben, es sollte einem nicht allzu viel Energie ziehen, sich dahin zu entwickeln, sondern in der Natürlichkeit auch wachsen, weil dann bist du viel, viel weniger angreifbar. Das ist, also je authentischer ich meinen Weg gehen kann, desto besser bist du in dem, was du machst. Das ist meine Erfahrung. Und deshalb glaube ich, dass die nächste Generation so viel mehr, auch Frauen mit völlig unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Lebenserfahrungen mit sich bringen. Und die haben wir auch, diese Frauen, das ist richtig, die wir dann selbstverständlich auch in solche Positionen bringen können. Also ja, ich möchte mehr Frauen, auch bei der DFL fände ich das cool. Ich finde es immer, Frauen-Bundesliga, können wir noch mehr Frauen haben in Führungspositionen. Auch als Trainerin möchte ich mehr haben. Ich werbe auch dafür, mehr Frauen in Funktionärspositionen zu haben, die Bock drauf haben. Übrigens, Funktionärin zu sein, ist nicht immer nur uncool beim DFB. Ich finde es total hochspannend. Lerne ich auch jetzt gerade in der neuen Rolle noch mal ganz, ganz viel. Aber ich finde, wir sollten Frauen nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, zwingen, sie dahin zu treiben, weil es sonst zu viel Energie kostet. Bleibt authentisch und macht das, woran ihr Spaß habt, gut. Und manchmal reicht es einfach nur, eine Tür zu öffnen. Es ist notwendig, weiterhin uns gegenseitig anzusprechen. Das ist schon so. Und das sehe ich aber auch als meine Rolle jetzt an, genau jungen Frauen Türen zu öffnen, sie anzusprechen, sie zu ermutigen. Ich ermutige euch auch so ein Learning, wenn ihr irgendwo eine Chance habt, Mentoring-Programme mitzumachen, da sage ich auch immer, sprecht euren Wunschmentor einfach mal an. Macht euch euer eigenes Mentoring-Programm. Ich habe auch mal einen ähnlichen Vortrag gehalten bei der UEFA vor jüngeren Frauen. Dann habe ich denen auch gesagt, guckt euch doch einfach mal an, wer begeistert euch, denn wer beeindruckt euch? Und sprecht die Person einfach mal an, ob die Person euch einfach mal 1, 2, 3 Jahre begleitet. Kann Mann sein, kann Frau sein. Völlig egal. Und ja, plötzlich kriegte ich 3 Monate später einen Anruf von einer jungen FIFA-Mitarbeiterin. Ich nenne es keinen Namen. Die begleite ich jetzt seit 2, 3 Jahren und helfe ihr so ein bisschen durch ihren Weg. Ich bin momentan leider zugebucht. Ich habe, glaube ich, gerade 5 solcher Projekte parallel laufen. Und man muss auch mal schauen, dass man sich dann auch regelmäßig austauschen kann. Aber geht mal selber auch los und sagt, gibt es einen Menschen, wo ihr sagt, den oder die finde ich cool, die kann mir, glaube ich, helfen, und ruft die einfach mal an.
Ja, so wie hilft. Du gesagt hast, genau. Wollen ist wie machen, nur krasser. Genau. Und das genau. ist genau das. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich bin mir sicher, dass du dich nicht erinnerst. 2020, Spobis.
Ja.
Ich habe meinen ersten Live-Podcast mit Laura von Torra gehalten und ich habe hinterher ein Panel von dir gehört und dich hinterher am Buffet angesprochen und meinte so, Heike, toll, ich fand das toll. Und du hast dich umgedreht, ganz nett, und gesagt, ja, aber ich würde so gerne mal über Inhalte sprechen. Ja. Weil das war auch wieder so Quote, ja. Frauen in ja. Führungspositionen. And I get it. Also wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Du hattest Kathi Kiel angesprochen, die ja. FBL. Und ich weiß auch, dass Sitchi da hinten gespannt ist wie ein Flitzebogen. Sie möchte alles über die FBL lernen. Und ich möchte auch unbedingt mehr herausfinden. Die gibt's jetzt. Das ist toll, meiner Meinung nach. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Frauenfußballs. Leider findet diese Weiterentwicklung Stand jetzt nicht gemeinsam mit dem DFB statt. Warum seid ihr nicht zusammengekommen? Weil ich weiß ganz genau, dass ihr genau Liga, Vereine und der DFB das Gleiche wollt. Was geschah?
Genau, die Frage muss man so ein bisschen dann den Ball wirklich ins Spielfeld der FBL e.V., des FBL e.V. setzen. Ich war auch in den letzten Verhandlungen dann auch selber mit dabei. Mich hat's auch ein bisschen überrascht, dass wir dann es nicht geschafft haben, zusammenzukommen. In meinen Augen wäre es möglich gewesen, aber vielleicht erstmal noch mal vorneweg. Ich habe auch gesagt, ich habe viel entwickeln dürfen. Also ich finde den Schritt jetzt auch völlig richtig, auch wenn die Frauen-Bundesliga so ein bisschen wie mein Baby ist. Aber ich freue mich auch, dass dieses Baby jetzt erwachsen geworden ist und eigene Schritte geht, eigene Geschichte schreibt, mit anderen Menschen andere Geschichten schreibt. Das ist richtig gut. Das ist jetzt Weitergabe an die nächste Generation. Warum sind wir nicht zusammengekommen? Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir saßen jetzt auch mit unterschiedlichen Menschen an diesem Tisch, die sich noch nicht gut kannten und die sich deshalb auch noch gar nicht vertrauen konnten. Und dann diskutierst du auch anders, dann verhandelt man auch anders. Und dann gab es einfach Punkte, die dem FBL e.V. oder dem FBL-Präsidium sehr wichtig waren, wo wir gesagt haben, wenn wir wirklich gemeinsam das Kind voranbringen wollen, dann ist es uns aber auch wichtig, bestimmte Dinge gemeinsam dann zu entscheiden. Also dann kann es nicht sein, dass der DFB, ich sag mal, einfach nur eine Hülle ist, ein Geldgeber ist und alles, was cool ist, machen dann andere. So war es nicht, aber es fehlte, glaube ich, noch dieses wir kannten uns noch nicht gut genug, um zu wissen, was wir wirklich als Stärken in die Waagschale gemeinsam werfen konnten. Und deshalb hat dann in der Tat der FBL e.V. uns informiert, dass sie lieber alleine losziehen wollen. Ich denke, sie erhoffen sich daraus auch schnellere Entscheidungen. Klar, bei uns ist immer mal die eine oder andere Schleife noch zu führen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, der DFB hat so viel Erfahrung auch, ein so tolles Team, was auch die Bundesliga täglich begleitet. Da hängt auch sehr, 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 sehr viel Sisyphusarbeit dabei. Ihr seid alle irgendwie im Bayerischen e.V. angebunden. Wer Spielbetrieb koordiniert, organisiert, macht und tut, weiß, wie viel da dran hängt. Und da glaube ich, hätte der DFB schon sehr, sehr viel gutes Fachwissen, gute Menschen, gute Frauen auch, die da auch in Führungspositionen sind, mit einbringen können. Das muss jetzt die FBL e.V. sich selber aufbauen. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn es um das Thema, wie wollen wir wirken, Image-Themen, Marketing-Themen, vielleicht ein bisschen flockiger, lockiger, leichter, schneller entschieden werden können.
Inwiefern bleibt ihr da trotzdem noch weiter dran? Es ist ja, wie gesagt,
wir verhandeln jetzt die letzten Schritte, genau. Also wir verhandeln jetzt die letzten Schritte, dass wir dann wirklich diese Ausgliederung auch hinbekommen. Da haben wir gute Erfahrungen natürlich mit der Herren-Bundesliga. Da müssen wir auch immer einen Grundlagenvertrag und einen Pachtvertrag aushandeln. Es ist ein sehr, sehr viel Sisyphusarbeit. Da hängen sehr stark auch dann steuerrechtliche Themen mit dran. Das sind auch Dinge, die gar nicht nur wir mit der FBL jetzt aushandeln, sondern ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie auch dann der Staat schon jetzt mitprüft, ob das Ganze dann überhaupt rechtlich möglich ist, ob steuerrechtlich alles passt. Das sind alle Dinge, die wir natürlich jetzt vorab schon abklopfen müssen und mit dem Ziel in der Tat, dass wir im Herbst dann hoffentlich zu einem außerordentlichen Bundestag kommen und dann auch mit einer nicht nur großen Mehrheit, sondern hoffentlich dann auch einstimmig sagen, so, jetzt ist das Kind groß genug und geht los. Also wir sind in einer echten Übergangsphase und lernen uns auch immer besser kennen, die Verhandlungspartner, ist auch ganz spannend.
Ja, also schade eigentlich, dass das dann jetzt erst geschieht und nicht im Vorfeld geschehen konnte, sodass ihr eure Kräfte bündeln konntet.
Ja, aber vielleicht hat es auch, wie gesagt, Vorteile, einfach mal Dinge neu zu entwickeln. Also das ist immer dieses Abwägen. Also wo werfe ich jetzt gemeinsam Dinge in die Waagschale, die wir gut können? Und wo ist es vielleicht auch gut, ein Produkt mal von einer ganz anderen Seite neu aufzuziehen? Also wir sind da völlig offen, weil in der Tat, worum geht es? Es geht darum, die Frauen-Bundesliga zu beschleunigen. Es geht darum, das Thema voranzubringen. Es geht darum, den Vereinen und vor allen Dingen den Athletinnen tolle Rahmenbedingungen zu setzen. Und ja, das ist jetzt auch spannend. Ich finde es deshalb auch gut, weil jetzt auch ganz andere Menschen innerhalb der Vereine dieses Thema Frauen-Bundesliga diskutieren. Das muss man jetzt auch ehrlich sagen. Bianca Rech war schon immer ein Teil der Diskussion, seitdem sie im Hauptamt ist. Aber dass jetzt wirklich auch ein Herr Dresen dann mit am Tisch sitzt, dass ein Klaus Filbri jetzt im FBL e.V. im Präsidium ist, das ist gut. Weil jetzt wirklich die gesamte Vereinsstruktur sich mit dem Thema Frauenfußball und Frauenbundesliga auseinandersetzt. Und das jetzt auf einem Niveau, und das ist auch wieder spannend, wenn man 30 Jahre Frauenfußball gemacht hat, dann lerne ich auch da, nicht nur junge Menschen müssen die Dinge erstmal wieder lernen, sondern auch sehr erfahrene Menschen, die dann plötzlich in eine andere Abteilung gehen im Fußball. Und dann mussten wir auch dort erstmal wieder erklären, warum wir bei bestimmten Dingen da stehen, wo wir stehen. Und auch wieder Diskussionen führen, die ich ehrlich gesagt schon 3-4 Mal geführt habe, wo ich sage, es ist ja spannend, dass da jetzt auch schon drauf kommt, dass wir das Thema nochmal diskutieren müssen. Also das war auch ein Learning für mich. Das ist egal, ob ich jetzt ein junger Mensch bin, der lernt, wo ich etwas erkläre und sage, ja, muss deine eigene Erfahrung machen. Das auch manchmal dann passiert mit sehr, sehr erfahrenen Weggefährten, die dann auch sagen, okay, jetzt habe ich das ganze Thema umfasst. Aber nochmal, super ist, die ganzen Vereine diskutieren jetzt über die gesamte Linie, über das Thema Frauenbundesliga. Und das ist gut und das ist wichtig.
Und das ist allerhöchste Eisenbahn, weil auch gerade im Talk davor haben wir es gehört, zwar ist Deutschland oder die deutsche Liga noch nicht komplett im Off, aber dennoch eine verrückte Entwicklung, wenn man ehrlich ist. Wir standen gerade beim DFB-Pokal der Frauen. Ganz klares Ding, der FC Bayern gewinnt das ganz klar gegen Wolfsburg, die ja jahrelang den deutschen Frauenfußball so krass dominiert haben. Und da kann man sich erstens natürlich die Frage stellen, und muss man, wie heftig enteilt der FC Bayern dem Rest der Liga? Und wenn man dann nochmal tiefer reingeht, enteilen ja trotzdem die Topspielerinnen dem FC Bayern in die anderen Ligen, weil, um Georgia Stanway zu zitieren, ich möchte in einer dauerhaft kompetitiven Liga spielen und das ist nicht die deutsche Frauenbundesliga für sie. Wo geht's hin?
Ich glaube, dass England vor, ich sag mal, 10 Jahren schon mutiger war als wir. England hat Dinge ausprobiert, die extrem mutig waren. England hat mal kurz den Kalender umgestellt, weil sie dachten, dass wenn sie den Kalender so anpassen wie die Amerikaner, dass sie damit stärker werden. Ist schiefgegangen. Haben sie 2 Jahre ausprobiert, haben sie zurückgedreht. Danach haben sie gesagt, jetzt machen wir einen Closed Shop, weil wenn wir hier immer schön alles durchlässig machen, traditionell, kommen wir nicht weiter. Also haben sie einfach mal gesagt, wir setzen jetzt die Lizenzierungsanforderungen in den Clubs so hoch, dass wir wirklich ein Niveau haben, was wir sehr gut vermarkten können. Und das haben sie halt vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren gemacht.
Auch noch gar nicht so lange.
Und dann haben sie wirklich knallhart da auch Vereine rausgeschmissen, die Traditionsvereine waren für den Frauenfußball, weil sie aber diese Lizenzierungsanforderungen nicht, also ging um Infrastruktur, Investments etc. etc. Und dann haben sie jetzt nach und nach die Liga wieder geöffnet. Aber auf einem plötzlich mal eine Klasse höherem Niveau. Das war in meinen Augen der Kernpunkt, weshalb uns England abgehängt hat. Und plötzlich hatten sie ein Niveau, wo sie als Vereine für Partner andere Geschichten erzählen konnten, gemeinsam Erfolgsgeschichten erzählen konnten, gemeinsam Investments nachweisen konnten, dass ein Investment, die Investoren, die dort in den Verein investieren, die machen das nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern die wollen auch wirklich hinterher einen Pfund, in dem Fall hinterher mehr raushaben. Und stellen aber gleichzeitig den Spielerinnen einfach ein schönes Umfeld zur Verfügung. Ich würde aber sagen, das ist nur in England so und das ist in den USA so. Der US-Markt hat, da steckt so viel, erstens sehr viel Geld drin und zweitens eine Philosophie und eine Offenheit, gemeinsam Erfolgsgeschichten zu erzählen. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden und ich bin überzeugt davon, und das ist jetzt der Way Out, die Frauen-Bundesliga kann mit Partnern gemeinsam hervorragende Erfolgsgeschichten erzählen und Werte doch rausholen, weil das, was unsere Frauen da auf dem Feld zeigen, das, was die Teams um die Teams, um den Teams herum auf dem Feld zeigen, sind so viel wert. Und diesen Wert, den müssen wir nach außen kehren und das mit Partnern gemeinsam nach außen kehren. Deshalb haben wir als DFB sehr stark immer Wert drauf gelegt, Sichtbarkeit erstmal zu setzen. Ging noch nicht darum, gleich die großen Euro mit einzunehmen, sondern erstmal die Sichtbarkeit, die Plattform zu schaffen, zu zeigen, wie cool, erstens spielen sie mega cool, zweitens haben wir geniale Persönlichkeiten, also was unsere Frauen auch von sich preisgeben, jetzt über die neuen Medien, das müssen wir einfach nutzen, diese Geschichten erzählen. Diese weiblichen Heroes auch nach außen stellen, weil da sind so viele tolle Persönlichkeiten dabei auf dem Feld und neben dem Feld. Also ich bin überzeugt davon, den Wert hat die Frauen-Bundesliga. Mhm. Das müssen wir nach außen kehren, das müssen wir gemeinsam dann wirklich auch in Geld ummünzen. Und das ist der Weg nach draußen. Wir hängen nur so ein bisschen zeitlich nach, weil die Engländer vor 6, 7, 8 Jahren mutiger waren als wir. Ich sage aber nicht, dass wir jetzt gleich einen Closed Shop machen sollen. Ich finde aber, wir müssen uns darüber auseinandersetzen, was sind die Vorteile und Nachteile solcher Schritte.
Mhm. Streng nachgefragt, das macht doch aber eigentlich nur der FC Bayern. Mit Google zusammenarbeiten, mit MCM arbeiten sie zusammen, haben wir was mit Lena Gerke probiert, haben jetzt mit einer großen Influencerin so ein Empowerment-Programm mit den Spielerinnen gemacht. Was bedeutet es, dass ich mich selber als Personal Brand aufstelle? Mir fehlt so ein bisschen, dass der Rest der Liga entweder die Verantwortung, die du vorhin schon angesprochen hast, selber übernimmt oder den Mut aufbringt, um eben auch mal outside the box zu denken. Ich denke an Sephora und die USA. USA, schön. USA. Die sind in der WNBA, die sind im Softball, die sind in der Formel 1 Academy, die machen so geile Sachen. Warum passiert das nicht bei uns?
Also erstmal, Bayern ist in der Tat ein Vorreiter. Also es ist auch gut, dass wir Bayern haben.
Also weil, ich habe keine Bayern-Vorliebe oder so. Es ist nur das, was ich sehe.
Genau. Ist sehr konsequent, wie sie nach vorne gehen. Also auch jetzt mit dem Investment in Unterhaching da dann nochmal das Geld reinzustecken, weil die große Stadt München eben auch nicht die richtige Spielstätte für die Frauen darstellen kann. Der Campus ist zu klein. Jedes Mal die Allianz Arena aufzuschließen, ist zu teuer, ist nicht wirtschaftlich und aktuell. Groß. Und deshalb muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, dass Bayern jetzt bei Unterhaching dann mit einsteigt und sie dort ihre neue Heimat dann aufbauen wollen. Das ist dann aber auch Konsequenz und konsequent. Union Berlin sehr konsequent jetzt mit dem neuen Talentzentrum, was selbstverständlich für die Jungs wie für die Mädels ist. Ich glaube, wir können gewinnen mit Kreativität. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben so tolle Spielerinnen, wir haben auch so tolle junge Spielerinnen und jetzt haben wir ja Social Media. Also ich kann damit nicht gut umgehen, sage ich offen. Aber heute läuft doch alles über TikTok und was jetzt schon die nächsten Nachfolge-Kommunikations-Geschichten sind. Und darüber unsere Persönlichkeiten auf dem Feld, und ich sage nochmal, auch die neben dem Feld, dahin sitzt eine neben dem Feld, also die Julia, die da wegguckt. Das sind die Menschen, die wir noch mehr über unsere Plattform nach außen tragen müssen, zu Idolen machen müssen, nicht müssen, müssen wir gar nichts, aber können und diese Chancen, die wir haben, auch nutzen. Und ich glaube, dass wir mit Kreativität auch weiterkommen. Bayern macht es sehr stark natürlich, weil sie ein brutal gutes Netzwerk haben, weil sie eine Infrastruktur haben, weil sie professionell sind. Ich glaube aber auch, also ich finde es immer wieder schön, wie lange sich Essen so gut gehalten hat in dieser Frauen-Bundesliga. Ich bin so ein bisschen heimlicher Fan von Essen. Einfach zu sagen, Talentschmiede ist für uns wichtig. Wir bieten denen hier eine Heimat auch. Also dieses Gefühl auch geben an junge Menschen, sich wohlzufühlen in einem Verein. Da geht es jetzt nicht immer gleich darum, den größten Vertrag zu haben, aber eine Gemeinschaft zu erleben, eine Sicherheit zu erleben, Vertrauen zu erleben, ist total wichtig. Und ich glaube, über solche Faktoren wie Kreativität, Unterschiedlichkeit in der Frauen-Bundesliga ist total wichtig. Also die sollen bitte eine hohe Competitive Balance, heißt es ja immer schön, auf dem Feld haben. Aber eine möglichst große Unterschiedlichkeit auch als Charakter, als Vereinscharakter nach außen darstellen. Das macht eine Liga spannend und interessant. Und wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Ich glaube, wie gesagt, USA, England, klar momentan vorneweg. Aber wenn ich jetzt nach Frankreich oder Spanien schaue, ja, dann haben sie auch ihre Top-Vereine, aber dann sind das so ein, zwei Aushängeschilder. Und wenn ich dann ein bisschen weiter in die Breite schaue, also dann muss ich sagen, ist unsere Competitive Balance zumindest auf dem Feld und war cooler.
Cooler, gutes Wort. Heike, ich habe noch 1 Million Fragen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deswegen mache ich jetzt hier einen harten Cut an dieser Stelle. Wir haben nämlich auch noch unsere 3 Kategorien. Die müssen wir jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp durchziehen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Du darfst jetzt hier DFB-Pokal-Draw-mäßig.
Da mache ich am Montag wieder.
Und ja. Und
erst mischen heißt es.
Genau, natürlich erstmal mischen, sonst ist ja geschummelt. So, jetzt. Und eine ziehen und so machen wir weiter.
Aufmachen?
Aufmachen, bitte. Und laut und deutlich vorlesen.
Head Coach.
Head Coach. Wer oder was, Heike, hat in der Vergangenheit, vielleicht auch in einer schweren Situation, oder tut es bis heute, eine Rolle in deinem Leben wie ein Head Coach zu seinem Team? Ein guter Head Coach, ein toller Head Coach.
Zu meinem Team?
Zu dir persönlich.
Zu mir persönlich. Ich habe gerade, also wir haben gerade kurz drüber gesprochen, und ich wurde auch mal gefragt, wen findest du cool? Also wer ist für dich auch ein weibliches Vorbild? Und ich hatte mal die Ehre, Billie Jean King zu treffen.
Krasse Antwort, ja.
Ja, das ist echt eine Frau mit Aura und die, also ich weiß nicht, wer ist es, Tennisspielerin, grandios, 15-mal US Open gewonnen.
Battle of the Sexes.
Hat dafür gesorgt, dass in US Open auch gleiche Preisgelder gezahlt werden. Hat sich in Zeiten, also ist nochmal 20 Jahre älter als ich, also in Zeiten, wo es jetzt wirklich überhaupt nicht normal war, dass man irgendwie als Frau sagt, gleiche Rechte für Frauen in den USA, musste schon einen rechten und einen linken Bizeps Crazy. Haben. Und die ist immer noch so cool und macht das mit einer Lockerheit und Leichtigkeit. Und die habe ich dann in Australien bei der Weltmeisterschaft nochmal wieder getroffen, habe mit ihr da ein bisschen gechattet. Das ist eine coole Frau. Wen ich aber auch cool fand, weil wir auch über sie gesprochen haben, und das ist auch interessant, dass du sie eben auch, du mich danach gefragt hast, Ebru Köksal. Ebru Köksal ist eine Türkin, die bei Galatasaray im Aufsichtsrat war. Hat dann sehr viel auch im Frauenfußball Vorträge gehalten. Dann hatte ich sie sogar mal auch in ein Netzwerk, Frauennetzwerk reingebracht. Heute ist sie für mich auch ein Vorbild, weil sie mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund auf die Welt schaut und schon vor vielen, vielen Jahren bei Galatasaray in der Türkei eben eine führende Rolle hatte. Sie hat dann später nochmal einen Harvard-Abschluss gemacht. Also sie ist so mein Alter, da würde ich sagen, war sie deutlich über 40. Hat 3 Kinder und geht durch die Welt mit so vielen Blickwinkeln auf ein Thema, und in dem Fall auch auf das Thema Fußball. Und sie hat mal einen Satz auch gesagt, der mich damals geprägt hat. Das war auch bei einer großen Konferenz. Und ich weiß, ich habe den Satz auch weitergegeben schon, dass ich damit auch vielen Frauen dann Mut machen konnte zu sagen, wie gehe ich denn weiter voran? Und sie hat damals auf einer großen internationalen Konferenz vor der Kamera gesagt, liebe Frauen, bleibt der Stein im Schuh. Bleibt der Stein im Schuh, yes, um immer alles ein Ticken weiter unangenehm zu sein. Nur so ein Ticken. Es kann alles smart sein. Es kann ein kleiner Stein sein. Aber immer wieder im Hinterkopf zu bleiben, da ist ein Stein im Schuh. Ich muss noch mal was machen. Der muss da irgendwie raus. Und damit der rauskommt, muss ich einen Schritt weiter gehen. Muss ich den Schuh mal ausziehen und gucken, wie kommen wir dann voran. Und das ist auch eine Frau, die finde ich auch cool. Und die hat auch mich damals beeinflusst in ihrer Art, wie sie auftritt, wie sie Messages rüberbringt. Ja, und die weiß, wovon sie spricht. Kommt über Inhalt.
Tolle Antwort. Ebru, auch Team Lisa-Member, kann ich euch sehr empfehlen. Billie Jean King habe ich schon mal angeschrieben. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich bleibe dran, ich verspreche es. Tolle Antwort. Vielen Dank, Heike. Du darfst direkt nochmal zugreifen. Was haben wir da noch? Hast du auch gut gemischt?
Ja, oh, ja. Shootout.
Das Shootout habe ich vorbereitet. Mit Blick auf die Uhr gerne knackig antworten. Natürlich nicht nur in einem Satz. Wir wollen natürlich mehr über dich wissen. Ganz einfache Einstiegsfrage. Bist du unsere erste DFB-Präsidentin?
Jetzt hätte ich fast spontan gesagt, ich hoffe nicht. Du hast noch nicht die Frage gestellt, hast du immer nach Position gestrebt? Also ich habe ja schon gesagt, Vize-Generalsekretärin musste ich nicht sein. Ich sehe es momentan nicht, nein.
Schade. Ich glaube, wir sehen es schon. Wir wären ready, aber in Ordnung. Wo liegt die 1979er Trophäe der E-Jugend aus Wartchenstedt?
Die habe ich zurückgegeben. Die war nämlich in der Tat bei mir im Büro, neben dem WM-Pokal immer. Das fand ich so schön, weil das so wirklich mein Leben war, der WM-Pokal. Und daneben eben mein kleiner E-Jugend-Pokal, den ich gewonnen habe, auf den Händen meiner Jungs getragen. Und ich habe ihn letzt zurückgegeben. Ich war in meinem kleinen Ort mal wieder zu einem Geburtstag. Und dann habe ich ihn Kuddel, meinem Nachbarn, wieder zurückgegeben. Er ist so ein bisschen wie das interne Vereinsheim und da steht er jetzt schön wieder in der Vitrine.
Bei Kuddel, okay. Das ist natürlich in Ordnung.
Schönen Gruß, Kuddel aus Wartenstedt.
Ja, liebe Grüße an Kuddel natürlich. Was ist deine beste Behind-the-Scenes-DFB-Geschichte aus 30 Jahren? Top 1. Muss knallen.
Ja, also es ist meine, auch wenn es vielleicht viele nicht nachvollziehen können. Ich hatte ja die Ehre, Turnierdirektorin für die WM 2011 zu sein. Auch wieder total spannend, dann den Fußball wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich habe mir damals vorgenommen, wenn die Lap of Honor, also die Ehrenrunde rum ist und es ruhig wird in diesem Stadion, möchte ich mit den mir wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus meinem Team auf dem Anstoßpunkt eine sehr gute Flasche Rotwein öffnen. Und das haben wir gemacht. Und mein Catering-Chef hat damals eine wirklich sehr gute Flasche Rotwein extra eingelagert, weil das war so ein teurer Wein, den musste man lagern, bevor man ihn trinken sollte. Und dann haben wir wirklich da im Dunkeln, was heißt im Dunkeln, also die Japanerinnen waren noch da, waren noch drin, aber mitten in diesem Konfetti auf dem Anstoßpunkt von diesem Finalstadion haben wir diese Flasche Rotwein dann getrunken und haben ja so erstmal spontan Revue passieren lassen schon, wie geil einfach dieses Turnier war.
Tolle Geschichte. Gefällt mir gut. Ja. Ich wollte ja eigentlich auch noch einen kompletten Blog über Führung mit dir machen. Haben wir auch nicht geschafft. Deswegen machen wir das jetzt ganz schnell in einer Schnellfrage. Was ist deine Lieblingschallenge im Job?
Immer mal wieder aus der Komfortzone. Also jetzt habe ich die Ruhe und die Freiheit, sage ich mal, aus meiner Erfahrung so sehr zu schöpfen, dass es schön ist, mich mal wieder aus meiner Komfortzone rauszuholen. Also das, was vorher anstrengend war, ist jetzt so ein Selbstchallengen mal. Also mal wirklich auch zu sagen, stellt mir doch mal Fragen, die ich vielleicht gar nicht beantworten kann, um mich mit Themen neu auseinanderzusetzen.
Ja, ist gut. Wie bildest du dich am liebsten weiter oder wie lässt du dich inspirieren? Wäre die nächste gewesen.
Ich bin nicht der Typ, der gerne so klassische Fortbildung machen und jetzt musst du Schritt 1, dann 2, dann 7, dann 18 machen, sondern ich bin ein totaler Bauchmensch, der, glaube ich, ein gutes Gespür für Situationen hat und eher von Menschen lernt, die Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen.
Das ist gut. Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz darauf, dass ich, also ich bin total glücklich eigentlich über das, was ich erleben durfte in meinem Berufsleben. Diese 30 Jahre DFB waren so eine coole Reise. Ich habe so viele Menschen erlebt, die mir so viel gegeben haben. Ich durfte so viele Pokale mit der Mannschaft feiern und könnte ich auch einen eigenen Podcast draus machen, wie man so Feiern organisiert. Es war 30 Jahre mega coole Zeit, Lebenslernen und dafür noch Geld verdienen ist cool. Und jetzt in der neuen Rolle muss ich auch sagen, ich finde mich noch zurecht, aber ich erschrecke mich nicht mehr, wenn man mich als Vizepräsidentin vorstellt.
Herrlich. Letzte Frage hier aus unserem Shootout. Ist die Zeit von Lise Klaveness an der Spitze der FIFA gekommen?
Das ist auch lustig, weil ich kenne Lise sehr gut. Wir haben zusammen, also ich war Teammanagerin, als sie noch aktive Spielerin war. Deshalb auch da haben wir mal ein EM-Finale vereinbart. Das ginge gar nicht mehr heute. Wir haben in einem Hotel gewohnt mit den Norwegern. Ich muss die Geschichte erzählen, weil es so schön ist, weil es so Frauenfußball ausdrückt.
Wir werden hier rausgeschmissen. Wir reizen es einfach ein bisschen aus.
England-Finale gegen Norwegen, Europameisterschaft. Ich habe mit Karen Espelund, Generalsekretärin damals in Norwegen, vereinbart. Ich so, Karen, die Mannschaften kennen sich gut. Wir sind jetzt 90 Minuten hier Action auf dem Feld. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Wollen wir zusammen die Party feiern? Und der Sieger zahlt. Haben wir gemacht. Also das geht halt bei den Frauen. Es war so ein geiles Fest zusammen mit den Norwegerinnen. Toll. Ich habe gezahlt, meine Kreditkarte hat geglüht. Aber das sind einfach Dinge, die finde ich cool. So, da war Lise noch auf dem Feld. Dann habe ich Lise letzt bei der Euro in der Schweiz, habe ich sie durch das halbe Land gefahren, weil ich sie zu einer Veranstaltung des DFB gefahren habe. Und dann hat sie mir ihre Geschichte auch nochmal erzählt, dass sie auch nicht geplant hat, Präsidentin zu werden in Norwegen, dass sie auch angesprochen wurde und gesagt hat, naja, aber eigentlich kann ich es ja, dann mache ich es halt. Aber sie wäre jetzt niemals selber auf die Idee gekommen zu sagen, das ist jetzt mein nächster Schritt. Ich glaube, sie würde ganz genauso reagieren, wenn man sie jetzt in die Rolle fragt, ich will mich nicht das Wort drängen nehmen, motiviert,
erhebt.
Ich traue ihr das zu, weil sie einfach frischen Wind reinbringt. Aber man muss sich bewusst machen, Lise ist auch Familienmama. Und Lise ist auch jemand, die, glaube ich, Dinge auch selber umsetzen will. Und in Norwegen kann sie das. Und sie ist ein perfekter Stein im Schuh für den Fußball. Ja. Wenn du FIFA-Präsidentin bist, hast du eine andere Rolle. Und dann weiß ich nicht, ob sie noch sich selber so treu bleiben könnte, wie sie das momentan so genial ist.
Spannend. Toller Take. Ich hoffe es trotzdem. Aber we will see.
Coole Frau, kann
coole
ich sagen.
Frau.
Sehr authentisch auch.
Teil von Team Lisa. Wer sie besser kennenlernen möchte, der darf gerne reinhören. Ich weiß nicht, welche Folge, aber ihr werdet sie finden. Und ruckzuck, Heike, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, dem Einwurf. Ein Thema deiner freien Wahl, das du platzieren darfst. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, es zog sich ja schon ein bisschen auch so durch unser Interview und ich muss mich mal zurückhalten, das nicht schon früher einzubringen. Ich habe schon gesagt, Diversity ist ein spannendes Thema. Ich bin manchmal, ich will nicht sagen genervt, aber schon gelangweilt, wenn ich mal über das Thema Gender angesprochen werde und die einzige Frau. Für mich ist unheimlich spannend das Thema Generation. Ich finde, wir können so viel voneinander lernen und erleben. Ich finde das so spannend zuzuhören den jungen Menschen, wie sie die Welt erleben, welche Erwartungen sie an die Welt haben und wie die nächste Generation und insbesondere die dann danach die Welt erfahren, also mit superschnellen Sequenzen. Ich hoffe, dass auch weiterhin 90 Minuten noch ins Stadion gegangen wird. Und gleichzeitig wir Erfahrenen, Alten will ich mich gar nicht nennen, dann so mit einem anderen Blick drauf kommen. Und solche Runden, sich da zuzuhören, das finde ich, ist es wirklich wert, da noch mal tiefer einzusteigen beim Thema Diversity, voneinander zu profitieren, indem wir uns gegenseitig zuhören und stärker machen.
Gibt es einen Ort, ein Unternehmen, eine Organisation, wo das deiner Meinung nach schon perfekt funktioniert?
Perfekt weiß ich nicht. Auch beim DFB setzen wir uns unheimlich dafür ein. Wir haben auch Frauenprogramme, richtet sich auch sehr viel an junge, potenzielle, zukünftige Führungskräfte, wo wir den Frauen Angebote machen, im geschützten Raum auch sich untereinander auszutauschen, aber auch sich selber mal zu challengen, auch aus der Komfortzone rauszukommen. Das finde ich total wichtig, solche Angebote zu schaffen. Und da ist der DFB besser als vielleicht viele von euch oder die große Mehrheit da draußen denkt. Aber das sind aktive Angebote. Das muss man auch wollen. Der DFB will das auch ganz bewusst. Und wir versuchen das nach und nach auch in die Landesverbände hinauszutragen. Und auch hier heute ist ja ein Netzwerktreffen des Bayerischen Fußballverbandes. Außer auch das sind ja Impulse, die wir mal aus dem DFB heraus gemeinsam gemacht haben. Heute bin ich auch froh, bei euch mal zu sein. Ich war auch schon bei anderen Landesverbänden zu Gast denn bei solchen Netzwerktreffen. Und das halte ich für total wichtig, solche Gruppen zusammenzubringen und voneinander zu profitieren.
Heike, vielen Dank. Wir machen jetzt, ich habe versprochen, wir machen eine Viertelstunde kürzer und machen dann noch Fragen mit dem Publikum. Aber wir haben so viel gesprochen, das habe ich nicht geschafft. Auf jeden Fall, danke für deine Zeit. Danke für deinen Input, dass du hier dich vor uns gesetzt hast, deine Erfahrungen mitgibst weiter und ja auch irgendwie eine Mentorin da für alle bist. Ich hoffe, wir kriegen noch mal Part 2 hin. Ich möchte unbedingt noch einige der weiteren Fragen stellen.
Gerne.
Und jetzt darfst du aber noch, so wie jedes Teammember bei Team Lisa, die Folge selber schließen und zwar mit einem Pep-Talk, einer Motivationsrede an alle unsere ZuhörerInnen, auch an die, die heute hier sitzen und mitgeben und erzählen, warum man deiner Meinung nach niemals aufhören darf, an seine Ziele zu glauben und an seinen Träumen weiterzuarbeiten.
Ja, macht euch bewusst, warum ihr hier sitzt. Ich mag nicht den Satz, ich opfere meine Zeit für etwas, sondern ich gehe davon aus, dass ihr alle hier sitzt, weil ihr Zeit investiert. Weil ihr hier seid und glaubt, dass ihr, wenn ihr heute Abend da rausgeht, nicht nur hoffentlich ein cooles Spiel gesehen habt heute Abend, sondern auch aus diesem Kreis einen Mehrwert mit rausnehmt, anstatt in den See gegangen zu sein und viele andere schöne Dinge, die man draußen machen kann. Also geht immer mal wieder in euch und sagt, warum mache ich das Ganze eigentlich? Lasst euch keine Affen auf die Schultern setzen, sei denn ihr setzt sie euch selber drauf und dann sucht euch Mitstreiter, Mitstreiterinnen, Menschen, die anders denken, die genau gleich denken, um die Dinge, die ihr selber erreichen wollt, zu erreichen. Und manchmal muss man dafür Menschen mal ansprechen. Die beißen nicht, mehr als ein Nein kann es nicht geben. Also das ist etwas, was ich von jungen Menschen lerne. Ihr könnt viel, viel besser, finde ich schon, Menschen ansprechen. Ihr seid viel griffiger schon. Also das ist, da haben wir noch ein paar so Höflichkeitsfloskeln in unserer Generation, wo ich sage, nutzt das, was ihr da habt an Schnelligkeit, dann einfach mal eine Frage stellen. Das ist keine dumme Frage, es ist eine neugierige Frage. Und bleibt bei euch. Bleibt einfach bei euch. Lasst euch nicht verbiegen. Ich stelle fest, je authentischer ich bin, desto besser bin ich. Und deshalb macht es mir auch dann viel, viel mehr Spaß. Und lasst euch nicht in fremde Rollen drängen. Das ist wichtig.
Everyone, vielen, vielen Dank. Heike Ulrich.